Wir dürfen heute Abend uns unter das Thema stellen, Grundsätzliches bei der Betrachtung des Buches Offenbarung Jesu Christi. Bruder Heller hat einmal sich so ausgedrückt, das Buch der Offenbarung Jesu Christi ist nicht das letzte Buch in der Bibel, sondern nur das hinterste. Erklärung: Die Antworten auf die letzten Fragen, die Geschöpfe bewegen können und vor Gott vorhanden sind, in Gott vorhanden sind nur dem Apostel Paulus übergeben worden. Offenbarung Jesu Christi, da lohnt es sich, den typischen Charakter dieses Buches zu kennen und seine Stellung, ja, nach der geistlichen Bewertung, nicht nach der chronologischen oder ja, Reihenfolge, wie es nun da eingeordnet ist. Nehmen wir ein Wort aus dem ersten Timotheusbrief, nur um das zu zeigen und zu bestätigen. 1. Timotheus 1, Vers 11. Er darf schreiben: Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir anvertraut worden ist, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes ohne Gesetzesforderungen, ohne Werke. Einfach Geschenk Gottes, Gnade Gottes. Nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir anvertraut worden ist. Mir. Und Petrus bestätigt das insofern, er nimmt Bezug auf die Briefe des Apostels Paulus und schreibt dann: Er, der erste der zwölf, der dem Paulus am nächsten stand von allen, schreibt in Bezug auf die Briefe des Apostels Paulus, worin vieles schwer zu verstehen ist. Bei Paulus. Schwer zu verstehen. Und wenn man wirklich dieses Evangelium der Gnade Gottes so sich vorführen lässt, wie es nun durch Paulus geschieht, dann muss ich immer sagen, da begreife ich alle Juden und alle Israeliten, die gesetzestreu sind und sein wollen, nicht, dass sie für diesen Mann, Apostel Paulus, kein anderes Urteil kennen als hinweg von der Erde mit dem. Er redet wieder Mose und wieder das Gesetz und so weiter. So, dazu Kapitel 6, Vers 15, 1. Timotheus. Wir müssen Vers 14 lesen. dass du, Timotheus, das Gebot unbefleckt, unsträflich bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Das Gebot, worin besteht das? Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen worden bist. Und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir das Gebot. Und das erste, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben. Ich gebiete dir vor Gott, der alles am Leben erhalte. Ja. Das, was du von mir gehört hast, unbefleckt, unsträflich bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche, nämlich die Erscheinung, das ist identisch mit der Entrückung, bewahrst bis zur Erscheinung oder Entrückung, Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seinen Zeiten, griechisch Mehrzahl, zeigen wird der selige und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat noch sehen kann, welchem Ehre sei und ewige Macht. Amen. Also, Paulus, wieder hier, das, was wer weiß, wie bald geschehen wird, dass Gott die Gemeinde Jesu wegraffen wird von der Erde, wahrscheinlich, wenn es toll her und zugehen könnte, Dritter Weltkrieg oder das etwas. Und das, was da einmalig geschieht, eine erste Handlungsweise Gottes durch Jesus Christus, bei welcher zum ersten Mal im ganzen Ablauf der Welt- und Heilsgeschichte eine Heilskörperschaft vollendet wird. Und zwar alles in einem Augenblick, also auch noch das Einmalige. Vollendet wird, weggerissen wird von der Erde und versetzt direkt in die Gegenwart Christi und dann vom Sohne dem Vater vorgestellt, fleckenlos. Und dieses Geschehen, in Verbindung wieder mit der Bezeichnung unseres Gottes, der glückselige Gott und alleinige Machthaber, wird dieses Geschehen, seine Erscheinung für uns zur Entrückung, zu seinen kommenden Zeiten immer wieder vorführen. Wieder anderen Heilskörperschaften, die jetzt der Zeit nach daran sind, in das Leben Jesu Christi überführt zu werden, gerettet zu werden. Also seine Erscheinung, die der glückselige Gott zu seinen Zeiten zeigen wird. Also so wie wir irgendeinen Vorgang filmen können und dann beliebig können wir da die Sache vorführen. Für die, von denen wir wissen, die haben großes Interesse daran, und das ist sehr wichtig. Für die, die das jetzt sehen und hören. Ja. Ganz praktisch, einfach. Ich komme immer auf meinen Großvater zu sprechen, nachdem ich gläubig geworden war. Meine Großmutter war gläubig und meine Mutter. Aber der Großvater, mit dem konnte ich kein Wort sprechen über Glauben. Nichts zu machen. Kurz vor seinem Tode schrieb er mir wieder mal ein Briefchen nach langer Zeit und begann mit den Worten: Lieber Arthur, ich komme lange nicht, aber ich komme. Das habe ich sofort prophetisch lesen können, geistlicherweise. Ich komme lange nicht, aber ich komme. Und ich weiß genau, wann er kommt. Wenn er dabei sein darf, zuzusehen, wie sein geliebter Enkel Arthur durch die Gnade Gottes diese herrliche Stellung bekommen hat von diesem Gott, den er nicht kannte, und den Herrn, den er nicht kannte. Also dann hat es ihm den Ärmel reingenommen, das weiß ich schon. So. Dann schlagen wir den Kolosserbrief noch auf, als zweiten Zeugen von vielen. Epheserbrief. Epheser 1. Ja? Epheser 3. Eine ganze Reihe Bestätigungen. In Epheser 3, Vers 1, dieser halb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen, also nicht für Israel, nicht für Juda, wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, jetzt Achtung, die mir, Paulus, in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, woran ihr beim Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus. Christus als Erlöser kennen alle Gläubigen. Aber von der Verwaltung des Geheimnisses, der Gnade Gottes, weiß keiner. Nur Paulus. Denn Paulus wurden über 20 göttliche Geheimnisse offenbart. Den anderen Aposteln nur 4, und zwar Gerichtsoffenbarungen. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, der Gottlosigkeit, das Geheimnis der Hure da in Babel und so weiter. Also, und weiter lesen wir noch schnell. Vers 5. Ende Vers 4 noch einmal. Woran ihr merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geiste, dass die Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung in Christo Jesu. Durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirksamkeit seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeiten der Zeitalter war, verborgen in Gott und so weiter. Dann beachten wir noch was Gott dem Apostel Paulus speziell geoffenbart hat, nämlich, wo er beginnt zu schreiben, Kolosser 1, Vers 24. Vers 23 noch, so wichtig für uns. Wenn ihr anders in dem Glauben gegründet und festbleibet und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, welches ihr gehört habt, das gepredigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener wer ist? Nicht wir Apostel, sondern ich, Paulus, geworden bin und entsprechend weiter. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seine Leib. Das ist die Versammlung, Achtung, deren Diener ich geworden bin, nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, um das Wort Gottes zu vollenden. Aha. Wem ist es gegeben, das Wort Gottes zu vollenden? Einem der Zwölf? Nicht mal dem Lieblingssünder Johannes? Sondern dem 13. Apostel. Der ja ein Verfolger der Versammlung war, als reißender Wolf in die Herde des guten Hirten einbrach und verschlang oder zerriss, wer ihm in die Hände kam. Ergänze in meinem Fleische, was noch mangelt an den Trübsalen des Christus. Dieses gewaltige Geheimnis ist sofort und sehr einfach zu verstehen. Wenn wir beachten, nicht nur sind unsere Leiber als Menschen des Glaubens Christi, nicht nur sind unsere Leiber Tempel des Heiligen Geistes, sondern einige Verse vorher schreibt Paulus, wisset ihr nicht, dass schon eure Leiber Glieder Christi sind? Oh, wunderbare Aussage. Also unsere vergänglichen Leiber, die sind tot um der Sünde willen, sind schon so, ist die neue Rechtslage aufgrund von Golgatha, dass wir schon nach dem ganzen Bestand des alten Menschen schon Glieder Christi sind. Denn er nahm ja Menschengestalt an, und zwar in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. In allem nach außen gleich erfunden wie wir, innerlich aber der Heilige Gottes, im Heiligen Geiste, der Sohn Gottes. So. Wisset ihr nicht, dass eure Leiber schon Glieder Christi sind? Ja. Jetzt wissen wir, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. So. Und dann sage ich ja bekanntlich extra bewusst verkehrt hinzu, nur das Haupt leidet nicht, wenn ein Glied leidet. Natürlich. Wenn ich einen kleinen Finger gebrochen habe, dann tut es mir überall weh. Nicht? Und, nur ich selber. Mir selber tut es nicht weh, dem Haupt. Nicht? Nein. Das Haupt nimmt ja alles konzentriert wahr. Nicht? Das heißt, wenn irgendein gläubiger Mensch in Christo steht, durch die Gnade Gottes, irgendetwas an seinem Fleische leidet, dann machen wir frommen Brüder, erstens, können Strafleiden sein, um des Ungehorsams willen, zweitens, es können Erziehungsleiden sein, es können Verherrlichungsleiden sein und so weiter. Nein, vor Gott existiert unser ganzer alter Mensch nicht mehr. Der wurde eben mit Christus gekreuzigt, ist von Gott, mit Christus gestorben, wurde von Gott mit Christus begraben. Da gilt von Gott aus, und das haben wir im Glauben jetzt, sofort jeden Vernunftschluss da gefangen zu nehmen unter den Gehorsam des Christus, nicht? Hat wir mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben. Dummheit, wir sitzen ja hier, nicht? Ja, sind doch nicht mit Christus gekreuzigt worden. Ja, bitte, bitte. Der Glaube, der von Gott erst als solcher anerkannt werden kann, beginnt ja erst dort, wo unsere fünf Sinne nichts mehr wahrnehmen können. Aufgrund des Wortes Gottes. Dass der Geist Gottes uns, nachdem er uns das innere Organ eines neugezeugten Menschen geschenkt hat, können wir jetzt durch das innere Ohr, das neue Ohr, können wir hören und verstehen. So. Und glauben. Und lebendig hoffen. In der Liebe, die alles glaubt und alles hofft. Also, sehr einfach. Ja, sehr einfach. Aber so, so wollte ich gerade sagen, wo haben wir schon das so Verkündigte gehört? Jedes kleinste Leiden am Fleische, also am alten Menschen, jedes wirklich gläubige Menschen, ist genau das, was Paulus von sich schreiben muss. Eine Ergänzung der Leiden des Herrn Jesus. Denn erst wir zusammenbilden den Christus Gottes. Er ist das Haupt seines Leibes. Gott nimmt ja den menschlichen Leib als Modell für den Herrlichkeitsleib Jesu Christi und sagt, wie der Menschenleib wohl einer ist, aber viele Glieder hat. Und jetzt heißt es, so auch der Christus. Wer ist das? Der Christus. Das ist er und wir, die Glieder seines Leibes, bilden den Christus Gottes. Wenn unser alter Mensch mit Jesus am Kreuze hing und mit ihm dort gestorben ist und mit ihm begraben worden ist, dann hat Gott ja uns dort schon mit dem Erlöser oder mit dem Lamme Gottes identifiziert. Vollkommen. Er wird genannt das Schlachtschaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Und Paulus sagt, wir werden geachtet wie Schlachtschafe. So. Ja. Nur die Mehrzahl. Ja. Und so, jedes Leiden am Fleisch, von Gott aus beurteilt, bitte, ist nicht Züchtigung, nicht Strafleiden und nicht das etwas, sondern ein Leiden des Leibes des Christus, so, für seinen Leib. Warum? Kurz, hat Jesus irgendein Krebsübel an seinem Leibe gehabt? Nein. Hat er einen Herzinfarkt gehabt? Nein. Hat er irgendwie alle die nur möglichen Leiden an einem menschlichen Körper? Ja. Hände und Füße durchbohrt, ans Kreuz geheftet? Reichlich, ja. Aber es steht geschrieben, im Propheten Jesaja, fürwahr, er trug unsere Schmerzen, nahm auf sich unsere Leiden und wird so beschrieben, dass alle Krankheiten und alle Schmerzen Gott auf ihn gelegt hat. Also im Gericht vor Gott und dem Herrn, könnten alle die vielen Menschen sagen, ja, du hast schwer gehabt am Kreuz und so weiter, aber was ich durchgemacht habe, ne, so. Und dann hat Gott eben vollkommen dafür gesorgt. Dann steht jetzt der ganze Christusleib, hauptsamt Leib da, nicht als Richter. Und dann kann er kann dann die Wunden zeigen, ja. Alle die Geschwister, die Gotteskinder, jedes auf seine Weise, das eine im Gemüt, in der Psyche, Schlachtschaf gewesen und weiß was alles für Zerrüttungen und verkannt werden oder alles zusammen. Ja. Dann stimmt es, er trug unsere Krankheiten alle und nahm auf sich unsere Schmerzen und lud auf sich alles, ja. Die ganze Sünde der Welt. Nun, wir sind davon ausgegangen, da kehren wir zurück, Offenbarung, nicht ein Buch im Worte Gottes, das uns die letzten Herzensgedanken unseres Gottes offenbart und nicht die letzten Geschehnisse im Ablauf des Heilsplanes Gottes, sondern es ist die Zusammenfassung aller Gerichte, die die übrigen Schriften vorausgesagt haben. Und da ist es für uns nun eben sehr wichtig, eine solche Orientierung zu haben, die uns die Beschreibung dieser unbarmherzigen Gerichte, für uns unverständliche, schrecklichen Dinge, an den richtigen Ort, zur richtigen Zeit, die richtige Art und Weise erkennen lässt. Und das finden wir beim Apostel Paulus. Und siehe da, schon der erste Vers beginnt. Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch, nicht bald, schnell oder rasch geschehen muss. Und jetzt kommt der eigenartige Zwischensatz. Und durch seinen Engel sendend, hat er, Christus, es seinem Knechte Johannes gezeigt. Der bezeugt hat, das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er sah. Dass Jesus, das, was er vom Vater empfangen hatte, als Offenbarung, jetzt nicht etwa so, dass alle diese furchtbaren Gerichte, wie sie geschehen, geschehen werden und geschehen müssen, im Herzen Gottes entwickelt worden sind. Aus Rachgefühl um der Undankbarkeit seiner Geschöpfe willen und so weiter und so weiter. Sondern alle diese Gerichte sind Anträge von heiligen Engeln, die seinerzeit das Gesetz angeordnet haben. Und soweit Gott diese Anträge geprüft und zur Durchführung genehmigt hat, stehen sie nun da und werden durchgeführt. Wieder haben wir die Situation für uns. Gott hat nur für gut gefunden, um der Engel willen, in der Hauptsache, und um verschiedener Begründungen willen, diese unbarmherzigen Anträge der Engel zur Durchführung zu genehmigen. Und eines ist uns ja sofort klar, ausgerechnet diese sieben letzten schlimmsten Jahre dieses Zeitalters, wer weiß wie bald, hat Gott von 2000 Jahren abgekürzt auf 2 mal 3,5 Jahre. Er hat ja gesagt, meine Herren, einverstanden, ich erlaube mir aber, damit nach Ablauf dieser Zeit, nach 2000 Jahren, wenn die Gerichte so lang dauern würden, in dem alten Tempo, wie die Weltgeschichte bis jetzt lief, nicht? Ich wiederhole immer wieder, vom Fall Adams an, 6000 Jahre lang hat der Mensch mit einem Joch Rinder den Acker gepflügt. Und heute geht die Kurve in wenigen Jahrzehnten hoch, und saust heute senkrechten Weltraum auf. Und das sind all diese unheimlichen Dinge, die jetzt eine Menschheit zu Tode erschrecken, mit Recht. Sind von Gott aus gesehen wieder Voraussetzungen, dass alles abgekürzt geschehen kann. Kann heute alles rasch geschehen. In einem Augenblick, was früher ja, vielleicht tagelange Rechnungsmethoden benötigte. Und so weiter. Kann alles sehr rasch. Da bitte, was rasch geschehen muss. Nicht? Da haben wir schon drin. Das griechische Wort heißt Tachys. Nicht? Wir Autofahrer wissen ja, was der Tachometer ist. Nicht? Der Tachometer soll nicht bald, also in anderthalb Jahren anzeigen, wie schnell ich fahre, sondern sofort. Tachys heißt schnell, rasch. Nicht? Die Geschwindigkeit. Das Tempo. Und jetzt eben durch seinen Engel sendend, hat er es seinem Knecht Johannes angezeigt. Warum muss jetzt ein Engel eingeschalten werden zwischen Jesus und seinem geliebten Johannes? Antwort, biblisches Beispiel, haben wir gesehen, genauso wie Josef, als seine 10 Brüder vor ihm standen, und er wusste, oh weh, solange die sich noch vorstellen, wir sind redliche Leute, kann ich denen nicht um den Hals fallen, sondern da muss ich noch harte Worte mit den Burschen reden. Von dem Moment an redete er nicht mehr persönlich mit ihnen, sondern setzte einen ägyptischen Dolmetscher zwischen sich und seine Brüder. So. Und von den Ägyptern lesen wir, die Ägypter verachteten die kananitischen Kleinviehhirten. Also, da war dem Ägypter alles sehr recht, was er den 10 Burschen da servieren konnte. Die erschraken ja einmal mehr als das andere bei seinen Aussagen. Kurz, dieser Engel Jesu Christi, nicht? Und nicht durch einen Engel senden, sondern durch seinen Engel senden. Das ist also militärisch gesprochen der hohe majestätische Engelfürst, einer von vielen, den der Vater seinem Sohne als ständigen Adjutanten zur Verfügung gestellt hat. Das ist sein Engel. Und dem übergibt er jetzt das. Weil diese Dinge, unbarmherzigen Gerichte alle, nicht nach dem Herzen Gottes sind. So.
Das Papier.
Wer das ist, da? Kein Name genannt. Könnte sein. Vielleicht auch Michael, aber Michael ist typisch der Heeroberste, der Heerscharen Gottes. Und dazu nun die Quittung in Offenbarung 22. Vers 8. Vers 6 schon. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott, der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt. Wobei wieder daran zu erinnern ist, dass Jesus Christus nie als Engel erscheint. Der Engel des Herrn ist dieser Engel Jesu Christi, den Gott seinem Sohn zur Verfügung gestellt hat. Denn Jesus Christus ist immer der Herr. Niemand kann sagen, Herr Jesus, gottgemäß, als nur im Heiligen Geist. Er, der Herr, ist der Geist. Und der Engel des Herrn ist ein Geschöpf. Und nicht der Herr. So. Hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeugen. Und siehe da, Vers 8, und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Ja. Und er, der Engel, spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten, und der, welche die Worte dieses Buches bewahren, bete Gott an. Also, was ist mit dem Engel? Ist der Engel etwa der Herr Jesus selber wieder? Nein. Sondern der Engel des Herrn. Bete Gott an. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, die Zeit ist nahe jetzt. Und jetzt noch dritter oder vierter Punkt, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Und so weiter. Ja. Und das letzte schöne Wort haben wir dann hier auch. Wunderbar. Vers 17. Und der Geist, das ist der Herr, und die Braut, also Bräutigam und Braut, sagen, komm. Nämlich, wer wird eingeladen? Wer, wen da dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. So klingt auch dieses Gerichtsbuch aus nach dem Herzen Gottes. Alle, die in den Feuergerichten dürsten und trinken möchten, war es unmöglich nach dem Gesetz. Ein reicher Mann und armer Lazarus, da gelten die unbarmherzigen Aussagen, kein Herüber, kein Hinüber, unmöglich. Und nun lesen wir das dem Gesetz unmöglich. Da war Jesus noch unter Gesetz, als er das bezeugen musste und nicht anders durfte. Das dem Gesetz unmögliche tat Gott, sodass alle, die dürsten und trinken möchten, wollen, dürfen das Wasser des Lebens trinken umsonst. Schlagen wir ein Wort des Apostel Jakobus auf. Er, der unter den Zwölfen noch der größte Gesetzeseiferer war, er muss bezeugen, dass die Barmherzigkeit Gottes, Vers 13 im zweiten Kapitel, denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, jetzt was würden wir schreiben, der sich nicht bekehrt hat, der schwer gesündigt hat und weiß, was alles wird, wir Frommen schreiben. Nein. Das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Also, auf was kommt es unserem Gott an? Ja. Auch ob ich als gefallener Mensch und wenn ich nur einem Elenden einen Becher kalten Wassers gegeben habe, wird das schon belohnt? Ja. Und zwar gewaltig. Ja. Hier handelt es sich aber um die letzte, höchste Gerichtsbarkeit. Ja. Entschuldigt, ich weiß, was ich sage. Das Gericht von Heiligen, das Gesetz von heiligen Engeln angeordnet, verurteilt den Menschen ohne Barmherzigkeit. Ich bin überzeugt, als Jakobus das zu schreiben hatte, hat er den Zusammenhang, wurde ihm nicht gezeigt. Ne? Wie heißt in der Schweiz der oberste Gerichtshof? Bundesgericht. Und in Deutschland? Gerichtshof. Oberster Gerichtshof. Ja. Wisst ihr, worin der besteht, den Gott zuletzt bestimmt? Der oberste Gerichtshof ist nicht der weiße Thron. Dort wird weiter ohne Barmherzigkeit gerichtet. Ja, jetzt Schriftbeweis. Paulus. Den Korinthern sagt er, ihr, was? Ihr schleppt einem Bruder vor ein irdisches Gericht wegen irgendeiner blöden Sache. Warum wollt ihr euch nicht lieber übervorteilen lassen? No? Also wer von uns lässt sich lieber übervorteilen, als dann einen Bruder vors Gericht zu ziehen? Ne? Also, und jetzt, wisset ihr nicht, ihr dummen Kerle, ihr, ich hätte gesagt, ihr blöden Tippen, wisst ihr nicht, dass ihr die Welt richten werdet und dass ihr Engel richten werdet. Ja. Und dann haben wir vielleicht einmal so vorzugehen, wie die Gibeoniter vorzugehen hatten, als die 8 Söhne Sauls zu richten waren. Oh, die 7. Ja. Ja. Die haben prompt gesagt, David, uns ist es nicht darum, geht es nicht darum, dass jemand sterben muss, dass irgendjemand leiden muss oder dass wir eine Entschädigung bekommen sollen. Gar nicht. Aber es ist nach Gottes Gerechtigkeit jetzt nötig, nicht, dass dieses Gericht an denen vollzogen wird, die nicht Barmherzigkeit geübt gegenüber Gefäßen der Begnadigung Gottes. Dort ist Josua. Also, und zwar, Schluss, Höhepunkt dieses Wortes, denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit rühmt sich aber nicht, wie die Elberfelder übersetzen, wieder das Gericht, nein, sondern die Barmherzigkeit Gottes rühmt sich des Gerichtes. Wie können wir das verstehen? Das ist wieder ein Wort, das wir bei der Betrachtung, des Beachtens, des Lesens, der ganzen Wucht und Summe von unbarmherzigen Gerichten in diesem Buch, nicht? Offenbarung Jesu Christi, schon von Gott aus völlig getröstet sind. Er hat diese unbarmherzigen Gerichtsvollziehungen nicht nur um der Engel willen, um ihre, die finden es vollständig der Gerechtigkeit, der Heiligkeit Gottes, entsprechend, dass die, die so und so verhalten, einem unbarmherzigen Gericht übergeben werden in dieser Weise. So haben sie ihre Anträge gestellt, Gott gegenüber. Und um ihnen, wir verstehen mich vielleicht, ja, den hohen heiligen Engel, Fürsten, himmlischen Majestäten, nicht einfach zu sagen, glatt, meine Herren, kommt nicht in Frage, da mache ich nicht mit, nicht? Da hätten die gesagt, ja, du gibst uns ja nie Gelegenheit, nicht? Das, was wir für richtig, was wir für heilig, was wir für gerecht, was wir für richtig finden, einmal zur Durchführung zu genehmigen, nicht? Also auch diesem Engel gegenüber ist Gott vollkommen gerecht und weitherzig und richtig, also um der Engel willen hat er ihnen das genehmigt, wie wir schon gesehen haben, nur für kurze Zeit, abgekürzt. Und anstatt dass, wie Jesus sagt, wenn diese Tage Gottes, 2000 Jahre, nicht abgekürzt würden, würde nichts übrig bleiben. Da kann doch Gott nicht zusehen. Nicht? Das hätte er nie genehmigt. Nicht? In dem alten Tempo wie bisher, das alles die Gerichte durchführen, nicht? Da wäre kein Fleisch, kein Material mehr in der Schöpfung übrig geblieben.
hat genehmigt, jawohl, aber ich kürze ab auf ein Minimum. So. Und wollen wir nach der Kenntnisnahme dieses wunderbaren Wortes, die Barmherzigkeit rühmt sich des Gerichtes.
Bitte Kassette wenden.
Gerade weil diese Gerichte hier beschrieben so unheimlich sind, so schrecklich, so unbarmherzig, und Gott in seiner Wesensart Glaube, Hoffnung, Liebe, Liebe, die Böses gar nicht zurechnet, rechnen heilige Engel mit ihrem Gesetz das Böse zu, bis aufs Pünktchen. Rechnen fromme Menschen Böses zu, kann unser Gott gar nicht, weil er die Liebe ist. Weil er auf Golgatha mit der ganzen Schuld und Sündenfrage der ganzen Welt definitiv abgerechnet hat. Trug Jesus Christus die, nahm er die Sünde der Welt auf sich, des ganzen Weltalls, ja. Trug er sie hinweg, ja. Ist sie noch da? Nein. Kann Gott, der allein das beherrscht und tut, nicht? In geistlicher Realität, nicht? Kann Gott dann noch Böses zurechnen, wenn alles weggetragen ist, wenn alles rechtsgültig vollzogen, erledigt ist? Die Barmherzigkeit rühmt sich des Gerichtes, indem Gott dann am Schluss verherrlicht gerechtfertigt dasteht vor einer ganzen geretteten, verherrlichten Schöpfung. Dass alle erkannt haben, gerade dadurch, dass Gott es auf sich genommen hatte, mit seinen geliebten Geschöpfen diesen schweren Schmerzensweg zu gehen, er für alle durch diese schwersten Dinge, Erlebnisse, Fluch, Verdammnis, Tod, Feuer und Zorn, dass er es nur auf diesem, ausgerechnet auf diesem Wege fertig gebracht hat, eine Herrlichkeit zu erreichen, erstens, die er selber nicht mehr übertreffen kann, und zweitens, eine Herrlichkeit, die auch er als Gott nur auf diesem Weg der Tiefe erreichen konnte. So. Psalm 36, Vers 6 so ungefähr heißt: Deine Gerichte sind eine große Tiefe. Stimmt. Menschen und Vieh rettest du. Auf welchem Wege? Der Gerichte. Wir schlagen Jesaja 30 auf. Vor Jeremia. Jesaja 30. Vers nehmen wir, nur Vers 18 gerade mal. Jesaja 30, Vers 18. Und darum wird Jehova verziehen, euch gnädig zu sein. Und darum wird er sich hinweg erheben. Ja, denken wir an die Rückkehr Jesu Christi zum Vater. Und jetzt, bis er sich euer erbarmt. Denn Jehova ist ein Gott des Gerichts. Ja, also haben wir, seine Barmherzigkeit rühmt sich des Gerichts. Ja. So weit geht Jakobus. Und hier, er ist ein Gott des Gerichts, glückselig alle, die auf ihn harren. Er ist ein Gott des Gerichts, nämlich, warum sind glückselig alle, die auf ihn harren? Wenn er verzieht, gnädig zu sein, ist mit dem ganzen Volk Israel, die 2000 Jahre, nachdem er sich hinwegbegeben hat zum Vater zurück, und zwar, bis er sich euer erbarmt. Denn Jehova ist ein Gott des Gerichts, er rühmt sich. Oh, guten Abend. Er, die Barmherzigkeit rühmt sich des Gerichts. Unser Gott ist ein Gott des Gerichts, indem er bereit ist, die unheimlichsten Gerichtsvollzüge, die er auf Anträge von heiligen Engeln hin zur Durchführung genehmigt hat, auf sich zu nehmen, die ganze Schuld, die ganze Sündenlast der Welt, nahm er auf sich, hat alle Flüche und Forderungen des Gesetzes an sich entladen lassen, in Christo am Kreuz, und alle Forderungen bezahlt. Und das Lamm Gottes, das der Welt Sünde auf sich nimmt und hinwegträgt. Ist Gott ein Gott des Gerichtes? Wo beginnt er mit dem Gericht? Bei sich selbst, an seinem eigenen Hause. Und zwar so vollkommen, dass dadurch allen anderen ihre Gerichtsstrafen weggenommen sind, sie entlastet sind, bis er sich euer erbarmt. Also, die Barmherzigkeit rühmt sich des Gerichtes, weil Gott dadurch noch intensiver, noch brennender seine Barmherzigkeit unter Beweis stellen kommt. Psalm 109, ein treffendes, scharfes Wort, einmal. Psalm 109. In diesem Psalm 109, schrecklich, wird im Vergleich nach einer Aussage des Petrus kurz vor Pfingsten, wird Judas, der Verräter Jesu, verflucht. In ganz unbarmherzigster Weise, nur etliche Kostproben, dass es sich um Judas handelt, ist ersichtlich, wie Petrus dann das Wort zitiert. Vers 8, Elberfelder, Luther Vers 9. Seiner Tage seien wenige, sein Amt empfange ein anderer. Hat Petrus zitiert in Bezug auf Judas, wie geschrieben steht, auf dass die Schrift erfüllt werde. Also, jetzt lesen wir nur einige Verse. Vers 6. Bestelle einen Gesetzlosen über ihn und ein Widersacher stehe zu seiner Rechten. Wenn er, also immer Judas, gerichtet wird, gehe er schuldig aus und sein Gebet werde zur Sünde. Schrecklich, ne? Seiner Tage seien wenige, sein Amt empfange ein anderer. Seine Söhne seien Waisen und sein Weib eine Witwe. Und mögen seine Söhne umherschweifen und betteln und fern von ihren verwüsteten Wohnungen nach Brot suchen. Der Wucherer umgarne alles, was er hat, und Fremde mögen rauben seine Arbeit. Er habe niemand, der ihm Güte bewahre, und es sei niemand, der seinen Weisen gnädig sei. Ist das nach dem Herzen Gottes? Antwort? Nein, nie. Was sind das für? Das sind Sprüche der Weisen, nicht? Lesen wir. Sprüche der Weisen. Nicht der Weisheit Gottes. Weiter, ja. Seine Nachkommen mögen ausgerottet werden, im Folgengeschlecht erlösche ihr Name. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Der Fluch sei ihm wie ein Gewand genügt. Aber es genügt auch so. Und jetzt kommt die göttliche Lösung. Vers 26. Jetzt kommt die Stimme Jesu. Vers 25. Und ich bin ihnen zum Hohn geworden. Wenn sie mich sehen, schütteln sie ihren Kopf. Hilf mir, Jehova, mein Gott, rette mich nach deiner Güte. Jetzt Achtung, damit sie wissen, dass dies deine Hand ist, dass du, Jehova, es getan hast, nämlich, jetzt kommt, mögen sie fluchen, Vater, du aber segne. Also, wo heilige Engel und fromme Menschen fluchen, sagt der Sohn zum Vater, lass sie. Lass sie. Warum? Ich bin ja bereit, den ganzen Fluch auf mich zu nehmen. Lass sie. Wenn die wollen, nicht anders können, lass sie. Lass sie fluchen, und wenn es sein muss, alle deine Geschöpfe, du aber, Vater. Überall, wo sie fluchen, du segne du. So. Das ist unser Gott. Ja. Und das ist die Stimme des guten Hirten. Lass sie fluchen, du aber segne. Und jetzt haben wir ja das wunderbare Geschehen vor uns, dass Gott in seiner Weisheit, seiner Liebe, es verstanden hat, als die Anträge formuliert wurden, oder ja, die Anträge vorgebracht wurden, hat er sie erst zur Durchführung genehmigt, nachdem sie bis auf den Buchstaben so formuliert waren, dass er Gott, was niemand wusste, auf Golgatha durch Jesus Christus, ohne einen Buchstaben der vielen Flüche zu ändern, sich in Christus mit diesem Fluch identifizierte, am Kreuz, ohne einen Buchstaben zu ändern, am Kreuz von Golgatha, sämtliche Flüche des Gesetzes verwandelt hat in die Grundlage der Versöhnung der Welt. Der Zentralfall selbst bestätigt das. Erstens, verflucht ist jedermann, der am Holz hängt. Das haben wir hier schon x-mal gehört. Unbarmherziger Verfluch. Der Mann hängt am Holz, weil er ein Gebot des Gesetzes übertreten hat mit dieser Bestimmung. genügt noch nicht, es muss ihn noch der Fluch treffen, damit diese Verfügung des Fluches ohne Ende ist, unwiderruflich, unmöglich nach dem Gesetz. Nicht, dass ein Gesetz unmöglich ist. Hängt er am Holz. Als Verfluchter. Aus für ein für alle Mal. Ohne Hoffnung. Nach dem Gesetz. Was macht jetzt Gott? Eines Tages hängt jetzt ein Mann am Holz. Der heißt aber Jesus Christus. War er bereit, jetzt diesen Fluch auf sich zu nehmen nach dem Gesetz? Ja, und zwar so, weil er nicht ein Mensch war, der hätte ja höchstens für einen anderen, zweiten Menschen sich sein Leben geben können. Nicht? Da er aber der Sohn Gottes, ja der Schöpfer von allen ist, nicht? Hat er ein Gewicht, dass jetzt er in der Lage ist, den ganzen Sündenwust der Welt auf sich zu nehmen, sich damit zu identifizieren. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. So, ja. Ja, dann muss nun alle Flüche des Gesetzes müssen nun wen treffen? Wo ansetzen? Dort, wo die Sünde der Welt konzentriert vorhanden ist. Ja. So, also, jetzt hängt ein Mann da, verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Jesus Christus, der Heilige Gottes. Und schon, ohne einen Buchstaben zu ändern, hat Gott diesen Fluch verwandelt in die Grundlage der Versöhnung der Welt. Weil der einzig Gerechte für die vielen Ungerechten, für alle am Holz hängt. Ohne einen Buchstaben zu ändern. Verflucht sei der Mann, ich will es jetzt gerade so über ein anderer Fluch im Alten Testament. Verflucht sei der wagt eben das dem Fluch Verfallene nach dem Gesetz wiederherzustellen. Wieder aufzurichten, wieder zu beleben. Verstehen wir, ja, dass die noch diesen Fluch formuliert haben. Aber jetzt kommt eine Drohung. Wer das wagt, der wird, wenn er da mit der Wiederherstellung beginnt, erleben, dass sein erstgeborener Sohn umkommt. Das heißt, die Formulierung heißt, um den Preis seines Erstgeborenen wird er den Grund legen für das Neue, ja, was dem Fluch der Vergänglichkeit verfallen war. Und um den Preis seines Jüngsten wird er die Tore der Vollendung einhängen. Da ist da im Fluch schon die Verheißung drin. Haben die natürlich nicht gemerkt. Nicht? Ja. Die haben gedacht, ja, das leistet sich kein Vater, irgendetwas zu Unternehmer, und so, wo er weiß, mein erstgeborener Sohn kommt um, und wenn ich dann weiter meinen Kopf durchsetze, zuletzt anstatt einweihungsfeier, nicht wahr, kommt mein jüngster Sohn doch um. Ich sage, nein, also da habe ich kein Interesse. Ja. So, und siehe da, da war einer, der hieß Chaiel, das heißt auf Deutsch der lebendige Gott. Hat er einen erstgeborenen Sohn? War er bereit, um den Grund legen zu können für eine definitiv verlorene, dem Fluch verfallene Schöpfung? Um den Preis seines erstgeborenen Grund zu legen? War er bereit? Nicht nur bereit, sondern hat es vollbracht. Ne? Und der Jüngste, jetzt sind wir am Ende unserer Abendstunde, wieder am Anfang, ne? Wie heißt der Jüngste im Hause Gottes, im Hause Israel? Wie heißt der jüngste Sohn von Jakob?
Benjamin.
Gibt es im Neuen Testament auch einen Sohn Gottes, der in Bezug auf die anderen Brüder der Jüngste ist, der Letzte? Im Neuen Testament. Ja, wie heißt denn der letzte Apostel?
Paulus.
Ja, Saul von Tarsus aus dem Stamme Benjamin. Ja. Und so, wir, ja, du hast schon Josef gesagt, Josef ist Vorbild für Christus. Ja. Josef als Erstgeborener. Ja, Josef hat also, musste in den Tod, also ins tiefste Gefängnis hinunter. Und nur Josef und nur Benjamin kamen aus dem Mutterschoß der Frau, welche Jakob aus Liebe gewählt, erwählt hat als Frau. Die anderen 10 Söhne, die kamen vor ihnen. Josef war der Zweitletzte und Benjamin war der Letzte. Und nur die beiden kamen aus dem Mutterschoß der Rahel, die er auserwählt hat als seine Frau. Die erste, die Schwester der Rahel, hat der Schwiegervater ihm unterschoben und nachher kamen nur noch Söhne von den Mägden. Und da sagt Gott, nicht der Ruben ist der Erstgeborene von der Frau, die er gar nicht wollte. Sondern Gott sagt, nur das, was die Liebe auserwählt hat, das gilt. Also, Josef ist der Erstgeborene und Benjamin der Zweite. Das heißt, Josef stellt Christus selbst dar. Und der Benjamin, nach ihm, stellt genau jetzt diesen Menschen dar, vorerst Saul von Tarsus, aber aus dem Stamme Benjamin, nicht? Der in Bezug auf die Brüderschaft der Apostel Jesu Christi, nicht? Wirklich der Letzte war. Und dann noch der 13. Nicht? Angenommen, ja, nein, lassen wir das. So, tatsächlich ist diese einfache Familienordnung, nur Josef und Benjamin kommen in Frage, um Christus und Christus ähnlich, mit Christus gleich verbundene Darsteller zu sein. Denn ausgerechnet Paulus darf uns sagen, unsere Mutter ist nicht das Jerusalem, das da unten ist, unter Gesetz. Unsere Mutter ist auch nicht das Jerusalem tausendjährigen Reichs, so herrlich es ist. Unsere Mutter ist auch nicht das jetzige himmlische Jerusalem im Himmel. Das wird vergehen, wenn die Himmel vergehen werden. Unser Jerusalem, unsere Mutter ist auch nicht das neue Jerusalem, sondern unsere Mutter, jetzt kommt das Wunderbare, ist der gleiche Mutterschoß Gottes, aus dem der Sohn hervorgeboren worden ist. Jesus Christus ist der einzig aus Gott gezeugte, aus Gott geborene Sohn, ohne Anfang und ohne Ende natürlich. Und das Wunderbare, so wie Jesus Christus darstellt, dem Schoß der Rahel. Und nur noch der Benjamin aus dem Schoß der Rahel. So sind nur Paulus und die auserwählte Schar von Gläubigen aus allen Nationen, die den Leib des Christus bilden. Nein. Er sagt, wir haben den gleichen Mutterschoß wie Jesus. Das Jerusalem, das droben ist, wo Christus ist, das nicht in dieser Schöpfung, sondern in der Unendlichkeit Gottes. Dort sind wir gezeugt und dort sind wir geboren. Also Apostel Paulus, wir haben am Anfang sagen dürfen müssen, nicht das Buch der Offenbarung ist das letzte Buch in der Bibel, sondern ist nur das hinterste Buch, der Reihenfolge nach. Auskunft über die letzten Herzensgedanken unseres Gottes und die letzten Ziele unseres Gottes gibt uns nur der echte Bruder des Josef, Benjamin. Also, und das ist Christus. Also wenn jetzt ein Jüngster zuletzt, heißt es in dem Fluch, um den Preis des Jüngsten wird er, der das wagt, wiederherzustellen, bei der Vollendung, die Tore der Vollendung einhängen. Das sagt da schon das Alte Testament, das Gesetz mit dem Fluch, nicht?
dass also ausgerechnet der letzte der Söhne Gottes oder der Brüder Jesu Christi, dass es dem gegeben ist, nicht, die Tore der Vollendung, das heißt das Wort Gottes zu vollenden, die Gedanken Gottes und die Ziele Gottes wiederzugeben. Also so haben wir gewaltige Zusammenhänge. Ich darf jetzt abschließend zusammenfassend so sagen. Offenbarung Jesu Christi, Grundsätzliches, das für uns zu beachten ist. Es sind Gerichtsverfügungen von den heiligen Engeln, die Gott genehmigt hat. Er hat es nur für gut gefunden. Kein Wohlgefallen daran, keine vollkommene Sache bei ihm. Das zu genehmigen. Genehmigung heiliger Engel, die damals, dem Gott damals das, die Ehre gegeben hat, als gesetzgebende Behörde anzutreten, in der Zwischenzeit die Ehre gegeben hat, wie sagt man dem, den Funktionären, die darüber wachen, dass das Gesetz gehalten wird, Polizei oder sowas, nicht? Also, ja, die darüber wachen. Ne?
Aufsichtsbehörde.
Gut, ja. Also, gleichzeitig. Zweitens. So, dann wird sie Platz fallen. Drittens, Aufsichtsbehörde, ob ihre Satzungen eingehalten werden, beachtet werden oder nicht. Wer nun unter Strafvollzug kommt. Drittens hat Gott ihnen gleichzeitig die ausführende, als sie als ausführende Behörde eingesetzt oder als Vollstrecker der vom Gesetz angedrohten Gerichte. Sind sie jetzt gleichzeitig Vollstrecker? Und deshalb sehen wir wieder, dass Jesus einen Engel einsetzt, nicht seinen Engel einsetzt, um diese furchtbaren Dinge dem Johannes weiterzugeben. Weil es ja um ihre Weisheit und ihre Angelegenheit geht, nicht? Bei der ganzen Vollzugsunheimlichkeit dieser unbarmherzigen Gerichte. Dann wissen wir, als Ergänzung in Erinnerung gerufen, dass wir lernen durften, dass es die Liebe Gottes ist, die alle Gerichte trägt. Dass es die Liebe Gottes ist, zweitens, die alle Gerichte heiligt. Und drittens, dass die Liebe Gottes immer größer ist als alle Gerichte Gottes. Barmherzigkeit ist die sich verströmende Liebe. Was nützt mir die Liebe Gottes, wenn ich nichts davon erlebe an Barmherzigkeit, nicht? Darreichung der Barmherzigkeit. Und dieses Wort von Jakobus, unbarmherziges Gericht wird nur den treffen, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Und selbst jetzt, wenn dieses unbarmherzige Gericht den getroffen hat, der nicht Barmherzigkeit geübt hat, rühmt sich die Barmherzigkeit Gottes auch des letzten furchtbaren Gerichts. Also, ist wunderbar. Genauso überragend wunderbar, wie leider die meisten Gläubigen keine Ahnung haben, wie es im Herzen Gottes aussieht. Die legen unbarmherzige Dinge und Eigenschaften ins Herz Gottes, nein, das ist bei denen selbstverständlich drin, nicht? Was bei Gott nie drin sein kann, sondern nur bei heiligen Geschöpfen und gerechten Geschöpfen
sein kann, die nichts von Liebe und Barmherzigkeit wissen. Die sieben Gemeinden, es kommt weiter noch in Erinnerung, die sieben Gemeinden, die Johannes dann anzuschreiben hat, die sind in Asien. Und Paulus klagte Timotheus, du weißt dieses, dass alle, die in Asien sind, den damaligen römischen Bezirk Asien, der heutigen Türkei, sich von mir abgewandt haben. Von dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, ohne Gesetz und ohne Werke, ohne Engel und ohne Geschöpf, nicht? Haben sie sich wieder abgewandt, zurück nach Jerusalem orientiert, jawohl, gläubig an den Herrn Jesus, aber gleichzeitig Eiferer für das Gesetz. Gott hat mit der Zerstörung von Jerusalem, dem Tempel und der Zerstreuung der Juden geantwortet auf eine solche Haltung, gläubig an den Herrn Jesus und Eiferer für das Gesetz. Furchtbar. Nur als Vergleich, immer wieder, Sodom und Gomorra hätte Gott geschont, wenn nur 10 Gerechte dort gewesen sind. Nach der damaligen Gerechtigkeitsmöglichkeit. Ne? Und jetzt sind Tausende bis Zehntausende gläubige Juden in Jerusalem und Israel. Und Gott schont ich. Und die sieben Gemeinden in Asien deshalb dem Engel der Versammlung in Ephesus schreibe. Sobald sich jemand unter Gesetz stellt, sagt Gott, ja bitteschön, dann hat ja der Engel, der Gesetzgeber über dich gerichtlich zur Verfügung. Und da der nicht in dein Herz hineinsehen kann, musst du gute Werke präsentieren. Der kann nur beurteilen nach dem, was er sieht und hört. Ne? Und ich, der Herr, richte nicht nach dem, was meine Augen sehen, nach dem, was meine Ohren hören, sondern nur so, wie ich die Herzen kenne. So. Also die sieben Gemeinden, deshalb, ich kenne deine Werke. Nicht? Und wenn du nicht, dann ich auch nicht. Nicht? Bitte, genau die Sprache des Gesetzes, nicht der Gnade. Das sind erschütternde Dinge. Jetzt Buch der Offenbarung Jesu Christi, fast alles, was an Gerichten im ganzen übrigen Wort Gottes vorhanden ist, zusammen und lässt nun alles noch einmal geschehen, was geschehen ist schon und was schon einmal da war, jetzt mit dem Novum global, universal, gleichzeitig und in raschester Kürze. Das ist wichtig halt. Wiederholt sich alles, aber nicht wo es war, in dem kleinen Rahmen und auf die Art und Weise, sondern mit den jetzt unheimlichsten Mitteln von Atom und weiß was für elektronischen Energien und Biologien, wie das alles heißt, ne? Lässt Gott jetzt alles global, universal, rasch geschehen. Abkürzung, und bei allen diesen Gerichten hat Gott genau darüber gewacht, das Maß, Zeitmaß, Gewicht, Zahl, Name, alles gemessen, alles gewogen, alles gezählt, genannt. Darf David als Psalmist schreiben, mein Becher der Gnade fließt über. Jawohl. Im Angesicht meiner Feinde. Fließen die Zornschalen auch über? Wie steht da? Genau, auf verdeutscht, die sind genau nur randvoll. Die Zornschalen. Und das hat für Gott für Metall genehmigt, für die Zornschalen. Was für Blech? Gold. Gold, ja, und. Ja. Siebtens, Elias repräsentiert die ganze Prophetie, Mose das Gesetz. Das Gesetz und die Propheten repräsentiert, oder das Gesetz und die Propheten, ja, repräsentiert durch Mose Gesetz, Elias Prophetie, Propheten. Und die erscheinen ja, nicht, im kommenden Tempel in Jerusalem. Machen genau das, was sie schon unter Beweis gestellt haben, dass sie die Vollmacht hatten, können Feuer vom Himmel fallen lassen über die gesetzlosen Nationen, die können Wasser in Blut verwandeln und können die 3,5 Jahre lang, wenn sie wollen, über die betreffenden Nationen nicht regnen lassen. Und im Übrigen, jeder nur denkbare Gerichtsvollzug, so oft und wo und immer sie wollen, die zwei. Also, Elias nach dem großen Sieg da, wieder die Baalspriester auf dem Karmel, hört, dass die Königin Isabel geschworen hat, das, was der mit meinem Propheten gemacht hat, vollziehe ich morgen an ihm. Nicht? Und dann flieht er Richtung Sinai. Ermüdet, schläft ein, wird er geweckt. Siehe da, Brot gebacken, Krug Wein. Iss und trink. Er isst und trinkt und schläft wieder ein. So. Wird zum zweiten Mal geweckt, iss und trinkt. Von einem Engel jetzt, der Elia. Und da steht jetzt. Und jetzt steht er auf und wandert, Achtung, in der Kraft dieser Speise, ne, von einem Engel gegeben. Das war jetzt Manna. Manna ist Himmelsgetreide, ne, das Brot, ja, und Wein. Ja. Himmelsgetreide, Brot, Speise der Engel aus der Mensch, das ist Manna. Ne. Und in der Kraft dieser Speise wanderte er 40 Tage und 40 Nächte bis zum Sinai, ne, am Berg Gottes. So. Also, in was für einer Kraft? Ne? In der Kraft von Engelspeise, Engelsnahrung. Ja. Und so konnte Israel, Manna, 40 Jahre lang, ne, in der Kraft dieser Speise dort das alles überhaupt überstehen. Jetzt aber hier zurück. Jetzt kommt Elias am Sinai an. Was passiert? Großes Erdbeben. Felsen erschüttert. Bemerkung, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Ein Riesenfeuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und ein gewaltiger Sturm. Der Herr war nicht im Sturm. Und jetzt endlich ein stilles, sanftes Säuseln. Da zog der Herr vorbei. Was hat er sich vorher geleistet? Zweimal Feuer vom Himmel fallen zu lassen auf die 50 abgeordneten Militärs von Ahab. Sie sollen ihn holen. Also, jetzt verstehen wir, dass von Johannes dem Täufer gesagt wird, er wird einhergehen im Geist und der Kraft des Elias. Warum? Das Gesetz geht bis und mit Johannes dem Täufer. So, Golgatha. Von da ab wird das Evangelium Gottes verkündet. Ganz neu, ganz andere Sache. Die zwei prächtigen Jünger Jesu, voran Johannes, der Lieblingsjünger mit seinem Bruder Jakobus. Werden Donnersöhne genannt, im griechischen Neuen Testament, Boanerges, Donnersöhne, die kommen zurück, erbost, zum Herrn, hat sie ausgesandt, mit Vollmacht über alles so, sagen, Herr, in den und den Ortschaften haben die uns nicht aufgenommen, sondern abgewiesen. Herr, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen auf diese Gemeinden, auf diese Ortschaften? Was sagt Jesus? Wisset ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Aha. Also Feuer vom Himmel fallen lassen auf die Feinde Gottes ist nicht der Heilige Geist, bitte. Das ist ein anderer Geist. Das ist ein Geist heiliger Engel oder eine Verfügung von heiligen Geistern. Ist das ein Unterschied? Eine Verfügung des Heiligen Geistes oder eine Verfügung von heiligen Geistern? Heilige Geister sind Geschöpfe. Heiliger Geist ist der Schöpfer selbst. Und für uns heute, der letzten Stunde, in der wir leben, Stunde Gottes, lässt ja Gott sowohl das Böse, Satanische, Finsternismäßige völlig ausreifen. Das Maß der Sünde einer Menschheit muss voll werden. Gleichzeitig aber das Unkraut. Lass beides wachsen bis zur Ernte. Die Ernte aber ist das Ende dieses Zeitalters. Dass das Böse jetzt ausreift, da müssen wir nicht mehr drüber sprechen. Unheimlich. Wahnsinnig. So. Aber dass wir jetzt auch von Gott in die letzte Phase der letzten Ausreife geführt werden. Deshalb dürfen wir solche Dinge verstehen lernen und wahrnehmen und uns da in die letzte, was nun nötig ist, vor der plötzlichen Verwandlung noch in die letzte reife Einheit versetzen lassen. Soweit für heute Abend.
Weiteres Band leer. Ja.